der Kunde oder der Markt hat immer recht. Also das, was dem Kunden gefällt, wird schlussendlich auch gekauft und das hat auch Erfolg am Markt. Das ist das, was wir kundenorientierte oder marktorientierte Unternehmensführung nennen.
Ciao und herzlich willkommen zum Make It Podcast. Heute mit dem Andreas Lucco. Der Andreas ist Dozent von Service Innovation an der HSLU, also ganz genau an der Hochschule in Luzern. Andreas, genau. Herzlich willkommen.
Ciao, Stefano. Sali.
Muss man noch etwas von dir wissen? Nebst Hochschule Luzern, HSLU-Dozent.
Ja, ich bin vielfältig interessiert. Nein, das ist gut. Das ist gut. Ich komme, also mein, ja, nicht von dort, wo du kommst. Zumindest in der Schweiz nicht.
Genau.
Ich wohne in Alersheim in Baselbiet. Bin glücklich verheiratet. Seit ganz vielen Jahren und habe zwei wunderbare Kinder. Und dann the happiest man alive. Das ist vielleicht noch wichtig.
Sehr schön, sehr schön. Du, Andreas, was mich so ein bisschen wundern würde, ich meine, du bist ja Dozent für Service-Innovation. Also neben dem, was man unter Service-Innovation versteht, das wäre sicher auch noch spannend. Das wäre sicher noch spannend zu wissen. Genau, das ist
ganz einfach. Das tönt ja, also ich meine, Service-Innovation heisst, es geht um Dienstleistungen und wie kann man Dienstleistungen besser machen oder auch neue Dienstleistungen entwickeln. Im Endeffekt, wenn du bei einer Swisscom, bei einer Zürich-Versicherung bist, generell an sich, wenn du irgendein Kunde bist, dann wirst du früher oder später herausfinden, okay, das ist eine gute oder schlechte Dienstleistung und ich hätte noch gerne mehr von dem oder ich hätte gerne noch mehr vom anderen. Und um das geht es letztendlich, dass man herausfindet, wie kann ich den Kunden einfach weiterhin etwas Gutes tun und auch neue Dienstleistungen entwickeln. Auch mit dem technologischen, ich sag's mal, mit der technologischen Weiterentwicklung, die wir haben, wie kann ich den Kunden weiterhin etwas Gutes tun, damit ich langfristig auch als Unternehmen profitabel bin. Um das geht's eigentlich.
Okay, spannend. Also, das ist ja nicht irgendwo limitiert auf gewisse Unternehmensgrösse. Das kann ja von klein bis Enterprise sein, in dem Sinn. Wie gehe ich denn so einen Ansatz an, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Idee spiele oder jetzt rede ich von künstlicher Intelligenz oder neue Technologie, künstliche Intelligenz oder Plattformen, wo ich eventuell einen Service kann aufbauen kann. Erstens, ich glaube, zuerst muss ich mal ein Bedürfnis haben von der Kundschaft, oder? Oder wie gehe ich das im Detail an? Also im Detail oder vielleicht so grob an? Das würde mich noch ein bisschen interessieren, oder?
Das ist gut. Und jetzt wir steigen gerade ein. Also im Endeffekt gibt es so drei Ebenen, wenn man so will. Das erste, wenn ich jetzt dir sagen will, wie gehen wir so etwas an, es braucht ein entsprechendes Mindset. Dann das zweite, du brauchst entsprechende, man nennt es sozusagen Konzept und dann nachher drittens Tools, also Instrument. Das klingt alles ein bisschen abstrakt, ich erkläre es gerade, um was es geht. Was mit Mindset gemeint ist eben, wie gehe ich so etwas grundsätzlich an? Ich lasse zuerst einmal an. Also das Mindset basiert darauf, dass nicht ich finde, hey, das wäre doch eine gute Idee, oder? So im Sinn von, Stefano, kommst du jetzt abends zu mir, ich lade dich zum Nachtessen, es gibt Spaghetti alla Matriciana, danach gibt es Tiramisu, ich mache mal den besten Tiramisu, weißt
du? Also ich komme halt gern.
So. Der Mindset, wir nennen das auch Service Design Thinking, basiert darauf, dass nicht ich die Idee bringe, sondern eben der Kunde. Das heisst, ich gehe zuerst an und schaue zuerst zu, was hat eigentlich, also wie konsumiert der Kunde meine Dienstleistung, wie nimmt er was in Anspruch, was stört ihn weniger, was findet er lässig. Also ich mache ein kleines Beispiel, oder? Wir machen zum Beispiel in der Weiterbildung sehr oft Qualitätskontrolle, oder? Und Regel ist das einfach nach dem Unterricht, gibt es dort eine Mail, die rauskommt. Und dann haben wir festgestellt, oh Mann, die Leute haben irgendwie zwei Tage später keinen Bock mehr, um irgendwie jetzt noch 12 Fragen zu beantworten und war der Dozent pünktlich und tralala und so weiter. Und das heisst, das ist eine Beobachtung und aus dem heraus leiten wir dann nachher sozusagen ab, wie wir das können besser machen können. Das ist einfach grundsätzlich eine Einstellung im Sinne von, der Kunde oder der Markt hat immer recht. Also das, was dem Kunden gefällt, wird schlussendlich auch gekauft und durch das hat es auch Erfolg am Markt. Das ist das, was wir kundenorientierte oder marktorientierte Unternehmensführung nennen. Oder? Das habe ich als Student auch nie gecheckt, weil ich gefunden habe, also, ah, Kunde, Markt und so. Es ist in erster Linie mal ein Mindset. Also ich gehe jetzt nicht an und sage, Stefano, komm heim, sieht so und so aus, sondern ich schaue mal, hey, wie geht es um Stefano? Hat er überhaupt Hunger? Und wenn ja, isst er Fleisch oder isst er auch Eier, Zeug und Sachen? Und dann kann ich sozusagen mir überlegen, wie ich das Menü dementsprechend auch ausarbeite. Und durch das kommen wir jetzt zu dem Konzept. Also, für das braucht es irgendwann mal durch auch ein Konzept. Also, ein Konzept ist nichts anderes als etwas, das einfach die Ordnung schafft im Kopf. Es ist ein mentales Bild. Es gibt zum Beispiel das Konzept, das viele kennen, die Stärke, Schwäche, Chance, Risikoanalyse. Oder? So. Das ist auch eine SWOT-Analyse, genau. Das ist auch ein Konzept, dass man einfach, wenn man ankommt, zuerst mal sagt, okay, gibt es Sachen, die ich beeinflussen kann. Das sind meine Stärken und Schwächen. Gibt es Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Externe Grössen, das sind Chancen und Risiken. Und dann mache ich eine Auslegeordnung, sozusagen. Das ist wie, wenn wir früher noch Lego gespielt haben und die große Kiste mit den Legos genommen haben, ausgeleert haben und dann mal so gemacht haben über den Teppich. So, ich glaube, das Gerücht, das kennt jeder noch. Und um das geht es letztlich bei dem Konzept, dass man eine Ordnung schafft und jetzt, eben, wie geht man das an, wenn man neue Dienstleistungen entwickelt, dort braucht es einen Prozess, also eine Vorgehensweise, wo man sagt, okay, ich höre zuerst an, dann muss ich begreifen, was eigentlich das Problem ist, der Pain Point oder also Customer Pains oder Gains, also in dem Sinn, was stresst ihn nicht oder was macht ihn Freude letztendlich. Und dann vor dem Hintergrund, ich mir überlege, okay, was könnte sozusagen eine Lösung sein? Und entwickle mal eine erste mögliche Antwort. Gehe dann aber relativ schnell wieder zurück zum Kunden und schaue, geht das in die richtige Richtung? Funktioniert das? Ja, ist das gut? Ja oder nein? Und entwickle dann nachher das Produkt weiter oder die Lösung und du immer wieder spiegle mit dem Kunden, wie er das dementsprechend wahrnimmt. Oder, und das ist ein Konzept, das ist einfach ein Prozessablauf, ein Standardvorgehen, wie man so etwas dann nachher machen kann. Das ist wie wenn ich dann nachher sage, okay, der Stefan hat tatsächlich Hunger, also ich lade ihn zu mir daheim ein und das kennst du, wir stehen zusammen in der Küche, trinken Cabernet Sauvignon oder aus meiner Gegend und Belle Refosco. Und dann sage ich, hey, schau jetzt mal, ich habe blöd gesagt das, bin ich am Vorbereiten, bis am Köcheln und gib dir ein bisschen mit dem Löffel und sage, probier doch einmal, ist das gut? Und dann sagst du, ist noch ein bisschen salzig oder, ah nein, da fehlt noch Salz oder, weißt du, noch ein bisschen Majoran rein oder dies oder jenes. Es ist ein Dialog, also das ist das, was wir Kundenintegration nennen, oder? Also wir schwätzen einfach, während wir am Kochen sind, mit dieser Person, die dann schlussendlich bei uns essen. Und das Dritte sind Instrumente, also das sind dann sehr hands-on Techniken, wie tue ich beispielsweise den Kunden oder mein Gegenüber befrage, was er denn genau will, mit welchen Fragebogen, Techniken gehe ich an, oder mit welchen Befragungs, ich sage jetzt mal, Instrument, eben, mit welchen Mitteln sammle ich überhaupt, Feedbacks von nicht nur von meinem Kunden, sondern von meinen Kunden, ich höre meistens nicht 10, sondern vielleicht 1000 oder 10.000 Kunden, wo ich dann herausfinden muss, in welche Richtung dass es geht. Also dort braucht es halt das, was wir eben Instrument nennen, sei das eine Online-Befragung oder eine Datenanalyse, wo wir schauen, wo brechen die meisten Kunden ab, wenn sie zum Beispiel ein Video anschauen. Und dort geht es ums Instrument. Und das, um deine Frage zu beantworten, ist der Ansatz, wie Unternehmen an die Antwort kommen, wie tut man Service Innovation machen.
Was spannend mal so jetzt zu hören oder das mal ein bisschen aus deiner Perspektive zu hören, oder? Hat viele Berührungspunkte auch mit anderen Ansätzen. Ich meine, es gibt ja nicht das Richtige oder Falsche, oder? Aber was mich würde interessieren, oder, ist die ganze Kundenintegration, oder wo du gesagt hast, ja, Kunden interagiere ich. Was ich oftmals eben feststelle, ist in meiner Praxis, dass der Kunde eigentlich von mir gerne die Lösung hören würde und nicht quasi integriert werden möchte in der Ausarbeitung von der Lösung, oder?
Ja. Yeah. Yeah.
Und meine Antwort ist dann immer, hey, schau, es ist eigentlich, da tue ich jetzt immer, ich tue gerne einen Vergleich machen mit Kindern, oder? Ich kann einem Kind schon sagen, hey, du musst das machen. Aber die Wahrscheinlichkeit, ja, vielleicht macht es je nach Alter, aber irgendwann, vielleicht, wenn es ein bisschen älter ist, sagt er, ja, weißt du was, ich mache es nicht quasi intrinsisch, sondern ich mache es extrinsisch, weil du mir das sagst, oder? Und ich möchte eigentlich den Spiess umkehren, ich möchte, dass eine intrinsische Motivation aufgrund von einem Impuls von außen stattfinden tut, oder? Das ist so ein bisschen, das wär mein Approach eigentlich oder mein Wunsch, wo nicht immer in dem Sinn so 100% umgesetzt wird, weil wir sind, der Weg vom geringsten Widerstand ist Antwort bekommen auf eine Frage.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du sprichst ein bisschen das Dilemma an, also habe ich früher in der Beratung sehr oft festgestellt, oder wenn auf Business-Seite es geheißen hat, ja, machen wir eine Software zum Produkt verkaufen, und der ITler sagt, ja, okay, wie muss die aussehen? Also, jetzt nochmal beim Beispiel zu bleiben, du kommst zu mir heim und sagst, ja, mach mal etwas zu essen, und ich so, was hätte ich denn gern? Mhm. Und das gibt dann so einen Ping-Pong, wo man dann sagt, ja gut, aber also wenn ich jetzt dich ums Nachtessen einlade, dann ist das ein anderes Thema. Aber wenn du mein Kunde bist, dann erwarte ich natürlich auch, dass oder du kannst als Kunde natürlich auch von mir erwarten, dass ich schon mal eine gewisse Erfahrung habe, und wenn ich nicht genau weiss, was du brauchst, dass ich dann aber Tools habe. Das habe ich vorher mit Tools gemeint, dass ich die richtigen Fragen stellen kann. Mhm. Und dir auch Vorschläge kann machen. Das ist schon auch meine Erwartung. Ja. Von dem her, es ist nicht so, dass man einfach nur sagt, ja gut, sag, was du gern hättest, oder? Das Beispiel von den Kindern ist, glaube ich, recht gut, oder? Wenn du ein Kind fragst, was hättest du gern, dann zumindest zu meiner Zeit sind sie irgendwie so 90% Schnitzel Pommes frites gewesen. Und, ja. Ja, logisch. Darum glaube ich, das ist auch also eine Verständnisfrage oder eine Einstellungsfrage. Es ist sicherlich wichtig, dass ich als Anbieter, als, wie soll ich sagen, jetzt in meinem Fall als Dozent in der Weiterbildung oder in der Lehre, dass ich auch weiss, okay, ich habe gut dadurch auch ein bisschen Leistungsauftrag. Also die Studenten bei mir sind nicht Kunden, sondern sind Leistungsempfänger, oder? Das muss man durchaus auch unterscheiden. Aber jetzt in einer Weiterbildung dort kann man sagen, dass jetzt Studentinnen und Studenten durchaus in einer Anspruchshaltung sind, weil sie ja auch ganz klar eins zu eins auch etwas dafür zahlen. Und dort bin ich auch in der Verantwortung, dass ich sage, schau mal, das ist das Thema, das sind Trends, das musst du dementsprechend auch kennen und wissen. Und das ist extrem, extrem wichtig, ja, dass ich die Einstellung sozusagen habe. Jetzt müssen wir nochmal anhängen im Sinn von, wie kann man das Dilemma lösen? Ich glaube, auch das ist wiederum auf der ersten Ebene, das ist Ebene Mindset. Mindset heisst, der Kunde hat immer recht. Das ist ein bisschen falsch, aber ich sage mal, das, was beim Kunden funktioniert und im Markt funktioniert, das ist das, was ich muss verfolgen. Und ergo, ich bin auch in der Verantwortung, dass ich natürlich als Leistungserbringer sage, hey, das sind Themen, funktioniert das ja oder nein? Und by the way, also von 10 Ideen scheitern 9. Das muss man auch sagen, oder? Also es ist wichtig, dass man das auch in der Realität erkennt. Wenn du schaust, wie viel Produkte schlussendlich eben nicht am Markt schaffen, ist das eine weitaus größere Zahl als die, die es tatsächlich im Markt schaffen. Oder? Das ist, da kommt man jetzt, by the way, sorry, wenn ich jetzt abschweife, aber das wird so sein, ein paar Mal. Das ist mal ein Satz, wo der Ralf Tobelli in einem von seinen lustig, sehr cleveren und unterhaltsamen Büchern mal festgehalten hat: Gehen Sie auch mal auf Friedhöfe. Warum? Ja, weil wir meistens nur die Leute sehen, die eben überleben. Also wir sehen jetzt Rock-Pop, Stars, die schlussendlich dann nachher in die Charts kommen. Aber wir sehen nicht die 3000 Bands, die es eben nicht geschafft haben. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger dritter Aspekt jetzt im Mindset. Das eine ist Ideologie, das andere ist Realität. Und wenn ich sage, das wäre doch eine lässige Idee, das muss dir sicher gefallen und das passt doch auch zu dir und das, ja, also das ist Ideologie, oder? Und schlussendlich kaufst du es aber nicht. Und das ist dann die Realität. Das muss man vielleicht auch noch auf dem Thema Mindset noch berücksichtigen.
Ja gut, auf dem Thema Mindset, oder? Wenn du mir sagst, hey, das würde dir passen, oder? Dann sind wir genau wieder bei dieser intrinsischen und extrinsischen Motivation, okay, oder? Das ist eigentlich grundsätzlich, oder? Das ist grundsätzlich vielleicht das Bedürfnis, das du hast, das mir jetzt quasi wieder gibst, oder? Das heißt, hey, eigentlich wäre das der way to go. Also meine Interpretation könnte eine davon sein, vielleicht nicht die richtige, aber könnte sein, ja, das ist ein Anspruch, den du hast eigentlich und sagst, hey, weil du quasi jetzt irgendwie die Möglichkeiten hast, du gerade in diesem Segment bist, hey, tu doch quasi die Dienstleistung erweitern. Aber ich das eigentlich vielleicht eben gar nicht möchte, weil ich eine andere Dienstleistung möchte weiterverfolgen, dann ist es für mich sowieso ein bisschen eben extrinsisch, intrinsisch. Oder du sagst mir, ich soll, aber ich will eigentlich etwas anderes. Oder?
Okay. Also extrinsisch, intrinsisch verstand ich immer so ein bisschen, mach das, weil es gibt Stutz, oder du machst einfach, weil du Freude hast, intrinsisch.
Genau, das ist, wenn man es so möchte, abbrechen, extrinsisch, intrinsisch.
Ja, genau. Und
du kommst etwas über, extrinsisch, damit du das machst, kommst du etwas über, oder? Oder ich sage, ich mache es aus meinem eigenen Interesse, das ist eine intrinsische Motivation.
Ja, und dann, weißt du, zum einfach nochmal schnell auch nochmal jetzt zwei, drei Konzepte dazu zu bringen, das lässt sich ja einfach sagen, oder? Ich mache das, weil ich intrinsisch motiviert bin. Oder, ja, muss ich sagen, ja, das ist gut, vielleicht kannst du das ja auch leisten. Also immer so die aus dem Inneren aus bewegte Aktivitäten, wie also Beispiel bei mir, oder? Wir kaufen mittlerweile wirklich primär nur Bioprodukte. Nicht nur, weil wir denken, es ist gut für unsere Familie, auch weil wir uns das können leisten. Und als Student hätte ich auch gerne Bioprodukte gekauft, wenn ich mir das können leisten konnte. Aber haben wir es nicht können leisten. Also bin ich mit dem Velo über die Grenze zum Aldi und habe für 35 Cent, ich habe es Atommilch genannt, also ein bisschen Wasser mit einem Schuss Fett drin durchmischt. Oder? Darum, dass das intrinsisch, extrinsisch kann man vielleicht so weiterentwickeln, dass, also ich weiß nicht, ob das auch die Frage ist, dass du als Kunde sagst, hey, du sagst jetzt mir, ich sollte die Dienstleistung in Anspruch nehmen, aber eigentlich brauche ich sie gar nicht. Oder vielleicht ist die Frage auch, was für eine Rolle nehme ich als Anbieter ein gegenüber dem Kunden. Und dort, glaube ich, macht es extrem viel Sinn, dass man differenzieren, oder von welcher Kundenbeziehung schwätzen wir? Schwätzen wir davon, Swisscom, wo irgendwie ein neues Abo auf den Markt bringt, Also da sind wir in einem Service-Retail-Bereich, schwätzen wir von Migros, wo irgendwie eine neue, was auch immer, Kochpaste ins Sortiment aufnimmt. Oder schwätzen wir von der Bankbeziehung, wo ich einen Bankberater habe, der mir sagt, schauen Sie, ich würde Ihnen empfehlen, das. Das heisst, dort glaube ich, muss man unterscheiden zwischen Beziehungen, wo man tatsächlich einen persönlichen Kontakt hat zu einem Mensch, wie das, also nochmal, in einer Weiterbildung, in einer Bankberatung, in einer Arzt-Patienten-Beziehung auch vorliegt, also dort, wo der Vertrauensaspekt extrem hoch ist, im Vergleich zu einer klassischen Retail-Geschichte. Und nochmal, das ist auch Mindset. Ich glaube, dort, wo ich eine persönliche Beziehung habe zwischen Anbieter und Kunden, dort macht es halt oft auch Sinn, dass ich langfristig denke, also dass ich tatsächlich meinen Kunden als Freund, als langfristiges Asset eigentlich sehe und nicht denke, okay, jetzt muss ich das ja irgendwie noch den Umsatz maximieren und drücke mir irgendwo etwas ab oder versuche mir irgendetwas schmackhaft zu machen, sondern ich glaube, die Langfristigkeit ist das, was tatsächlich am meisten Gewinn bringt. Und das muss ich ganz offen sagen, ist so eine Erkenntnis, wo auch erst mit dem Alter kommt, obwohl ich noch lange nicht alt bin, aber so die Gier nach schnellem Erfolg ist tatsächlich, und vielleicht auch Wohlstand, ist tatsächlich etwas, wo man darf dann irgendwie überwinden und darf merken, dass es halt eben nicht nachhaltig ist.
Also das mit der Langfristigkeit, das ist auch etwas, wo ich zur Corona-Zeit hat es wirklich ein bisschen angefangen, oder? Dass ich mich mehr mit dem Thema anfangen habe, beschäftigen, langfristig denken. Habe ich immer ein bisschen gehabt, oder? Die langfristig zu denken. Ja, so ein bisschen, dort hat es so ein bisschen angefangen, weil ich ein Buch gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ein Buch gelesen, «Die sieben Wege zur Effektivität» von Stephen Covey. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Und dort gibt es ja verschiedene Prinzipien und er sagt aber ganz klar, es ist nicht ein Prinzip, das er erfunden hat, sondern es basiert auf verschiedensten, in dem Sinn, Prinzipien. Das kann also sogar bis zu biblischen Prinzipien gehen, oder? Also es sind ja
plus
biblische. Oder? Und es ist dort ein Thema gewesen, von wegen, ja, langfristige Denken, also nicht quasi kurzfristig denken, jetzt Erfolg haben und danach nie mehr, sondern als Zinseffekt, oder eigentlich. Und das finde ich immer so ein gutes Beispiel, oder?
Ja.
Wenn du einzahlen tust, dann siehst du nicht gerade unmittelbar, wie sich der Zinseszinseffekt auswirken tut, oder?
Das stimmt.
Aber mit den Jahren, und das ist ja der grösste Hebel, ist ja die Jahre, und das ist die Langfristigkeit, oder?
Ja, das ist wahr.
Und das ist etwas, was ich mega spannend finde und ich auch darf lernen. Ich bin, du hast ja vorhin beschrieben, oder? Der schnelle Erfolg und keine Ahnung was, alles möglichst schnell haben und so. Das, ich glaube, das kommt, vor allem, ich sage jetzt mal, bei Sekunden, oder? Und bei uns ist, meine Eltern sind gekommen, um zu arbeiten, oder? Und arbeiten ist das Ding gewesen. Und natürlich den Wohlstand, sage ich jetzt mal, aufbauen, oder? Und versuchen, mit Arbeit den Wohlstand aufrechtzuerhalten, oder?
Ja.
Und das ist die Langfristigkeit. Und das habe ich schon auch, das hat mich geprägt in dem Sinn, oder? Ob jetzt positiv oder negativ, lassen wir das jetzt mal, oder? Aber ich würde jetzt mal sagen, das ist positiv, ein positiver Aspekt, oder?
Logisch. Also schau dich mal an, ich meine, jetzt sind wir ganz offen, ich weiß nicht, wer das hört, aber ich meine, du bist auch Familienvater, hast zwei Kinder, oder? Und ernsthaft, das ist ganz, ganz wertvoll. Und jetzt swappen wir sozusagen von Service-Innovation zu einer Wertediskussion. Und ich glaube, das ist jetzt zweifelsohne, das ist ein Thema, das mich extrem triggert, weil was man immer wieder mal vergisst oder vielleicht nicht macht, dadurch, dass wir tagtäglich immer wieder abgelenkt sind. Oder ich meine, wenn du auf LinkedIn bist, hast du eigentlich einen medialen Overload, was das angeht. Also ja, machst dein Handy auf, hast TikTok, Snapchat, Instagram und YouTube logischerweise auch. Und X, wo die schlussendlich, oder zum Beispiel zumindest so ausgelegt sind, dass sie die reinsaugen, das kennen wir schon von früher, das hat man früher Zapping genannt, oder wenn du durch die 92 Kanäle durch bist. Also es sind so die, ich sage jetzt mal, die technologisch basierten Loops, wo du tagtäglich halt irgendwie dort kannst reingehen. Und je nachdem, wenn du, ob du suchtgefördert bist oder eher nicht, dann nachher gehst du halt oft in den Loop rein. Beziehungsweise es sind im Leben von unserer Gesellschaft sind es halt einfach, zum kurz fassen, sind es halt einfach sehr viele Ablenkungen, die stattfinden und dazu führen unter anderem, dass wir uns nicht mehr bewusst sind, okay, what's going on? Um was geht es eigentlich? Was ist tatsächlich langfristig und was ist nicht langfristig? Welche Entscheidungen haben sich bewährt, jetzt zurückblickend, und welche nicht? Und das sind also Überlegungen, die natürlich dann entstehen, wenn man tatsächlich einmal auf etwas zurückschauen kann. Ja. Und meine Güte, du triggerst ganz viele Sachen an. Ich bin ja auch Sekunde und durch das auch ein Stück weit geprägt worden von halt irgendwie, hey, jetzt zuerst mal Ärmel laufen und arbeiten. Wobei, bei mir ist es noch ein bisschen anders gewesen, weil mein Vater ist Akademiker gewesen und durch das habe ich sage jetzt mal, er hat keine Hornhaut auf der Hand gehabt, zumindest nicht vom auf der Baustelle arbeiten. Er hat sich anders abgekrampft diesbezüglich. Aber was ich damit will sagen ist, Langfristigkeit ja ist extrem ein wichtiger Schnitt durch die Realität, dass man sich überlegt, zu was führt das sozusagen, was ist wirklich nachhaltig und was nicht. Und gerade jetzt im Zeitalter von Technologien, die sich halt so schnell wieder erneuern, ist der Gedanke extrem schwierig. Aber zum Beispiel, also was damit will ich sagen, ist jetzt die ganze abstrakte Ebene, wer da zulässt, und irgendwann mal ein bisschen greifbar haben. Was ich damit meine, ist, Frage stellen wie zum Beispiel, was hat uns Facebook, Snapchat, Instagram, was hat uns Social Media eigentlich gebracht? Was ist der Effekt gewesen auf uns? Wie viel Zeit verbringen wir wirklich am Handy? Was hat das Handy, also mobiles Internet de facto, oder anything, anytime, anywhere, zu was führt das? Wenn wir jetzt in ein Tramli hineinschauen, wo an uns vorbeifährt, in Baselberg gibt es Tramli, ja, wie sehen die Menschen, die da drinnen sind, aus im Vergleich von 30 Jahren? Und es ist tatsächlich so, ich meine, das hat halt jeder schon mal gesehen, jeder ist an dem Teil, oder? Also so, und was hat das für eine Konsequenz? Wie verändert sich denn unsere Gesellschaft diesbezüglich? Ist das gut oder nicht gut? Und was ich für mich schließe, ist das, oder respektive beobachte, ist, dass je älter das ich werde, umso konservativer werde ich. Konservativer im Sinn von, ich möchte Sachen, die sich bewährt haben, genau so beibehalten. Und ein Aspekt dazu ist auch die Familie. Ja, Familie, oh Mann, das ist ein hure Italo und so und konservativ und so. Ja, das, und die Diskussion, die würde ich gerne mal führen, einfach auch, was für eine Rolle zum Beispiel die Familie hat. Und was das genau heisst, die Familie. Die Familie heisst nicht, dass man einfach ums Verrecken zusammenbleibt, egal was ist, und auch wenn der Mann die Frau schlägt, nein, du musst bleiben und weiss nicht was und so. Das sage ich natürlich nicht, oder? Das sind dann so die Extrematas, sondern ich plädiere immer wieder für die menschliche Würde ist unantastbar. Und dass wir Menschen sind, egal ob Weibli, Männli oder jemand, wo nicht genau weiss, was, das ist ja nicht erfreulich. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir eine Achtsamkeit untereinander pflegen und uns eben auch bewusst werden, was die Familie als Wert langfristig auch hat, weil sie eben unseren Kindern Stabilität gibt, wo sie brauchen, um schlussendlich in dieser Gesellschaft und nachher zu funktionieren. Mann, ich töne wahnsinnig konservativ und will nicht wieder der Pfaff oder von der Kanzler irgendwie tönen, aber das sind so meine Erkenntnisse, wenn ich zurückschaue. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ja, that's it. Und darum habe ich für mich herausgefunden, okay, das, was mich treibt, ist, ich will, dass meine Kinder in Zukunft genau so eine schöne Schweiz können haben, wie ich sie damals erlebt habe, als Sohn von Migranten, und versuche, meinen Beitrag zu machen. Und mein Beitrag, der geht massiv, konzentriert sich auf die vier Wände, wo ich daheim bin, mit meiner Frau, meinen Kindern. Ein bisschen auf die Gemeinde raus, aber die Welt kann ich nicht verändern und das Klima schon erst recht nicht.
Also das mit der Familie kann ich 100% unterstützen oder unterstreichen. Weil ich, das finde ich auch, also ich meine, vor allem jetzt in meinem, oder für mich, oder ohne ein, das ist für mich Grundlage, Familie ist Grundlage, und Familie meine ich jetzt mal meine eigene Familie, und danach breite ich sie dann ein bisschen aus, genau. Oder mit Geschwistern natürlich so, oder? Und das gibt mir den Halt, ohne Familie, ohne meine Frau konkret, kann ich auch konkret werden, wäre das nicht möglich, oder? Was ich jetzt da auf all diesen Hochzeiten, sage ich jetzt mal, wo ich ein bisschen am Tanzen bin, oder?
Ja.
Und das ist schon etwas, oder, wo ich auch finde, ist noch spannend, ich habe zu Weihnachtszeit haben wir ein Treffen gehabt, und dann hat mir jemand gesagt, dass wir sollen doch einmal den 24. Dezember quasi nur allein in der Familie feiern. Also nur meine Frau, ich und nochmal zwei. Und dann habe ich überlegt, grundsätzlich finde ich das gut, oder? Und sage aber, eigentlich, wir essen jeden Abend am Tisch zusammen und wir sind alleine. Ich bin dann gerne am 24. ein bisschen in einem grösseren Familienkreis, oder? Haben dann aber in der Reflexion wahrscheinlich müssen mir zugestehen, dass die Person, die das gesagt hat, vermutlich eben das nicht hat, dass er jeden Abend, wir kochen warm, ja, jetzt treffen wir natürlich in andere Themen rein, aber wir kochen warm, oder? Ich bin daran gewöhnt, warm zu essen am Abend, oder? Und somit ist das wie, ich weiß es nicht, oder? Das ist für mich wie so etwas Normales, dass man am Tisch hockt und sich austauschen tut über den Tag, oder? Das ist etwas Normales. Aber dass es nicht allen so geht, das ist mir auch klar. Oder nicht für alle so ist. Oder?
Das eine ist Ideologie im Sinn von Familie ist wichtig, 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 wichtig und das darf man nicht und weiss nicht was und Zeigefinger. Und das andere ist dann die Realität. Und dort, glaube ich, ist es schon auch wichtig, nicht einfach nur die Ideologie zu predigen und zu sagen, Familie ist wichtig. Ja, klar, aber es gibt halt, Gottlob, oder es gibt halt tatsächlich in der Gesellschaft auch ganz andere Bilder im Sinn von, wir haben alleinstehende Frauen, alleinstehende Männer, wo ihre Kinder alleinstehend aufziehen. Ich glaube, primär sind es Frauen, die dann nachher zu den Kindern schauen. Also das ist das, was sich lässt beobachten sozusagen. Es gibt nicht nur, aber es ist das, wo, stell dir mal vor, du bist alleinerziehende Mama oder mit zwei Kindern und dann kommt einer und sagt, ja, aber Familie ist im Fall wichtig. Und ja, leider sind dann halt Sachen schief gegangen, vielleicht, und man hat sich wahrscheinlich auch anders gewünscht. Und dort finde ich es auch wichtig, dass man, wenn ich vorher von konservativer Haltung geschwätzt habe, dass man nicht einfach sagt, ja, jetzt für das, was dann nachher schiefgelaufen ist, muss ich die auch noch bestrafen, sozusagen. So wie es der Katholik ja eigentlich immer gern macht, oder? Wo in gut und böse unterteilen. Und ich glaube, für das haben wir ja in der Schweiz auch ein soziales System, ein soziales Netz, wo auch Menschen, wo es halt nicht optimal läuft im Leben, entsprechend auch auffangen kann. Und das dünkt mir auch wahnsinnig wichtig. Nochmal, Ideologie und Realität. Und darauf zurückkommend, weil es geht ja auch um Technologie in dem Podcast. Ich glaube, es hilft nicht wahnsinnig an der Gesellschaft, dass man permanent immer wieder auch mit technologischen Errungenschaften konfrontiert wird, wo das Leben natürlich auf der einen Seite können sehr viel einfacher machen, aber auf der anderen Seite auch die Gefahr bergen, dass sie Impact haben, wo wir halt auch nicht im ersten Moment können abschätzen. Also in den 2000er Jahren hat niemand gewusst, was jetzt das Internet bloße sozusagen überhaupt für einen Einfluss wird können haben. Und ich glaube auch, dass man den Effekt von Social Media auf die Gesellschaft im ersten Moment total überschätzt hat, kurzfristig und langfristig unterschätzt hat, was das alles für einen Impact hat aufs Medienverhalten, auf Privatsphäre, also wie werden Informationen sozusagen verteilt oder an was glauben wir, wo tun wir uns überhaupt informieren? Ich meine, ja, früher hat man die Paz aufgeschlagen und vielleicht ab und zu mal eine Schweizer Illustrierte gelesen und man hat so abig jeweils Tagesschau geschaut. Wir sind als Familie seit Corona totale Netflixianer geworden. Also, wir schauen kein Fernsehen mehr. Ja, du und ich, wir haben am Samstagnachmittag wahrscheinlich noch irgendeine Hitparade aufgenommen, oder? Mit den Kassettengeräten. Und heutzutage hast Streaming-Angebot. Was hat das für einen Impact auf wie viel ist Musik noch wert? Was hat es mit der Autorenschaft zu tun? Also jetzt griff ich ein bisschen sozusagen von mehreren Seiten die Frage eben an, was sind auch die Impacts von Technologie auf die Gesellschaft? Und das, glaube ich, ist etwas, was wir noch nicht vollständig beantwortet haben, auch nicht können. Aber es lenkt uns definitiv davon ab, die Frage zu beantworten, was heisst eigentlich Langfristigkeit? Ja? Und darum ist es umso wichtiger, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, oder respektive einen Punkt, den wir besprochen haben, die Haltung von meinem Serviceanbieter. Ich muss up to date sein. Also ich muss tatsächlich am Ball bleiben, damit ich auch nachhaltige Kundenbeziehungen führen kann.
Was ich immer wieder feststelle, ist natürlich eben durch die sozialen Medien, durch die neuen Möglichkeiten, alles möglichst schnell. Ich kann heute Bestellungen machen, morgen ist das Zeug geliefert.
Ja.
Ich kann, wenn ich eine Netflix-Serie möchte anschauen, kann ich auf die App Netflix und schaue die Serie. Also ich kann instantly eigentlich immer gerade mein Bedürfnis deckt.
Genau. Was heisst das?
Ja, genau. Was heisst das in Bezug auf Langfristigkeit?
Also was bedeutet das vor allem fürs Hirn? Das ist Kinderüberraschungseffekt. Du hast sofort, genau. Oh ja, der Film will ich, okay, klack, klick, check, zahlen. Also der Dopaminspiegel sozusagen geht extrem schnell auf. Also du tust dein Hirn eigentlich konditionieren. Ich will das, ich krieg's. Schnelle Belohnungen. Das heisst, durch das, das, also jetzt ganz, ganz einfach ausgedrückt, also neurologisch ist es noch ein bisschen komplexer, aber im Endeffekt, ich will, ich krieg's, ich will, ich krieg's. Und der Mechanon, der tust du deinem Hirn, also blöd gesagt, antrainieren, beziehungsweise es ist halt einfach so, es ist tatsächlich so, wenn ich bis um 5 Uhr etwas bestelle, dann kriege ich es am nächsten Tag. Und wenn nicht, dann bin ich enttäuscht. Und was hat das für einen Impact? Also Themen wie eben mal ansitzen, Geduld zu haben, auch mal können Sachen abwarten, sich länger mit etwas müssen auseinandersetzen, bis man es tatsächlich begrifft. Ich nenne es immer Schwarzbrot-Prinzip. Das habe ich meinem Doktorvater abgelegt, der hat immer gesagt, ja, wissen Sie, Schwarzbrot, das müssen Sie lange kauen und dann wird es süß. Ja, und wir haben immer darüber gelacht, aber im Endeffekt, das ist tatsächlich so, oder? Wenn das Schwarzbrot, wo im ersten Moment so ein bisschen, also, ja, viele haben es nicht gern, aber wenn du es lang kaust, dann wird es tatsächlich süß. Nur keiner hat Bock, das lang zu kauen. Oder je länger, je weniger. Ja, ich glaube, grundsätzlich, by the way, dass sich Gesellschaft auch durchaus auch wieder selber bereinigt im Sinn von, dass der Mensch per se auch irgendwie merkt, hey, there's something wrong, irgendwie, ich höre auf mit dem Facebook oder schaue tatsächlich weniger Fernsehen oder konzentriere mich wieder mehr auf mich, auf meine Achtsamkeit. Und also, langfristig kommt es gut. Da bin ich überzeugt davon. Aber das ist das, wo man kann sagen, okay, es tut der Gesellschaft insgesamt nicht unbedingt gut, wenn man eben die viele Ablenkung und die Möglichkeit hat, um das schnell, die schnelle Rewards zu kriegen.
Ja, absolut, absolut. Also ich glaube halt einfach, oder, dass der Mensch sich halt evolutionär immer, es sind ja immer wieder Herausforderungen gewesen, oder, die sich in den Jahren wo wir in den Jahren als Menschheit müssen bewältigen, oder, in dem Sinn. Und das ist jetzt wieder eine die neue Technologie mit im digitalen Zeitraum oder im digitalen Zeitalter, in dem Sinn. Zum künstliche Intelligenz zielt halt. Also das sind natürlich alles so Äras, sage ich jetzt einmal. Und wir sind ja eigentlich mega gut im Adaptieren. Was ich halt einfach als Herausforderung sehe, und da springe ich jetzt wieder auf dein Konzept oder deine drei Punkte, Mindset, Konzept, Tools, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder sind wir im Mindset wieder, oder? Und das fängt immer wie mir selber an. Ich muss mir zuerst mal bewusst sein, dass ich einen Überkonsum habe, aus verschiedenen Sichten vielleicht betrachtet, von Bildschirmzeit oder wie auch immer, an die sozialen Medien oder an Netflix. Oder das muss mir doch zuerst mal bewusst werden wieder, damit ich checke, okay, jetzt muss ich etwas ändern, weil kann man auch mit der Ernährung, mit dem Trinken, mit verschiedenen Sachen machen, oder auch mit dem, mit dem Arbeiten. Also ich kann mich auch zu Tod arbeiten, ich kann immer irgendetwas zu tun. Oder?
Also der Ursprung von dem ist jetzt die Frage an dich, glaubst du, dass du selber verantwortlich bist für die Situation, wo du dich drin befindest, sprich für wie viel Geld du verdienst, in welchem Wohlstandsniveau dass du bist, ob du glücklich bist oder nicht? Also mit anderen Worten, glaubst du, dass du selber verantwortlich bist für dein Glück?
Ja, aus meiner Sicht schon, ja. Ich schon.
Ich glaube, das ist tatsächlich the crucial question. Also dort, glaube ich, trennen sich tatsächlich die Geister, oder? Die sagen, ja schon, aber. Weißt du, ich hatte eine schwierige Kindheit gehabt, oder ja, ich hatte dort halt einfach Pech gehabt, und oder ja, aber dort sind sie gemein gewesen. Und also in dem Moment, wo du sozusagen die Kausalität zum Glück oder die Gründe, warum dass du glücklich bist, externalisierst und sagst, hey, ich kann nichts dafür. Es ist halt einfach so. Und ich bin ein armer Sieg. Und in ein Stückchen wie deine Opferrolle reinkommst, dort glaube ich, von wegen Mindset, ich glaube, das ist nicht nachhaltig, sozusagen. Für dein Glück schon gar nicht. Ich habe so 12 Regeln, die ich mir mal ausgedruckt habe, die ich mit so über die Zeit hinweg gesammelt habe. Ich habe die ausgedruckt, in einen kleinen Rahmen gemacht und bei mir im Badezimmerkästchen habe ich den Rahmen reingehängt und lese die jeden Tag oder zumindest eine oder zwei. Andere machen die Bibel auf, also eine von diesen vier oder nochmal jemand anderes liest irgendein auch gescheites Buch. Ich habe so die 12 Regeln und die erste Regel, oder das erste ist, if you look into the mirror and you think you should be further or more ahead in life, keep on looking because you're the reason. Also ich glaube tatsächlich, ich bin selber dafür verantwortlich. Und wenn ich noch nicht dort bin, wo ich möchte sein, dann muss ich zuerst einmal in den Spiegel schauen und mir überlegen, Andreas, warum? Du bist der, der für das verantwortlich ist. Und ich glaube, wenn wir das können unseren Kindern oder auch Mitmenschen vermitteln, es stellt sich nochmal die Frage, wie machen wir das? Oder? Wenn wir ihnen sagen, weißt du, im Fall, du bist selber dafür verantwortlich. Das, glaube ich, wiederum funktioniert überhaupt nicht. Oder? Das kommt da rein, ja. Kommt da wieder raus. Ja, und du nimmst es dann wahr. Aber das ist nochmal die nächste Frage. Also, wie tue ich es vermitteln, sozusagen, mit welchen Konzepten und welchen Tools? Aber das muss, glaube ich, das Ziel sein, dass wir die Selbstverantwortung für sein eigenes Glück erkennen.
Ja. Ja, genau, ja. Und eben, ich bringe immer gerne ein Beispiel, wenn du natürlich mit dem Finger auf andere zeigst, zeigen ja andere Finger auf dich.
Genau.
Und das heisst, du bist in der Verantwortung immer. Es fängt immer bei dir an. Natürlich, oder? Gewisse Sachen kannst du beeinflussen, gewisse nicht. Gewisse Sachen hast einen eben sogenannten Einflussbereich. Das kommt jetzt auch wieder aus dem Buch, oder? Ein Einflussbereich und ein Interessensbereich, oder? Die Frage ist, kann ich etwas beeinflussen? Wenn nicht, dann muss ich nicht, dann bin ich quasi interessiert dafür und das Interesse kann ich nicht beeinflussen. Also ich kann nicht dein Interesse in dem Sinn beeinflussen. Und somit muss ich es sein lassen, weil es hat eine verlorene Energie, sage ich jetzt mal, oder Zeit, oder sag damit willst, oder?
Also ja, es ist, ja, eben sind das, was ich, also, wo wir kennen, ja, durch SWOT-Analyse, so externe Sachen, Chancen, Risiken, kann ich nicht beeinflussen. Ja, das stimmt. Jetzt sind wir sehr philosophisch geworden und haben lange vorgezogen. So, ich sehe jetzt gerade, aber im Endeffekt, look, hey, es ist doch auch cool, also, wer sich tatsächlich, der Podcast gönnt, oder, im Endeffekt sind wir von der Frage, wie wird eigentlich Service-Innovation gemacht, kommen, oder? Das sind im Endeffekt drei Sachen. Das Mindset sind Konzepte, das sind Tools, wie ich an so etwas angegangen. Und dann sind wir relativ schnell drüber gekommen, sind wir halt beim Thema Mindset geblieben, schlussendlich. Was heisst denn eigentlich Markt- und Kundenorientierung? Und wie uns beim Thema Mindsets, intrinsische, extrinsische, amix ein bisschen ein Stolperstein ist, oder wir sind so ein bisschen hin und her gewechselt, was ist denn eigentlich die Rolle von einem Anbieter in dem Sinn. Und dann sind wir relativ schnell auch auf Wert zu schwätzen gekommen. Das finde ich auch noch spannend, dass wir über Wert geschwätzt haben. Und dort finde ich es auch noch wichtig, dass man sagt, wie sich die auch konkretisieren. Was heisst denn in dem Sinn Wert leben, was wir ja alle auch ein Stückchen weit machen wollen. Und das Thema Langfristigkeit ist definitiv ein schöner Schnitt durch die Realität, weil ich meine, wie willst du langfristig denken, wenn die Welt bei jeder neuen Technologie neu erfunden wird, oder sozusagen? Und dort wirkt, glaube ich, der Blick zurück wahrscheinlich am meisten und auch das Bewusstsein, dass man selber für sein eigenes Glück verantwortlich ist. Und die Frage, und das muss man offen lassen, ist, wie können wir das unseren Kindern oder auch unseren Mitmenschen oder Nachfolger übermitteln. Nehme ich jetzt für mich mit, das ist jetzt eine Frage, die ich jetzt wahrscheinlich die nächsten 5-10 Minuten mir wird überlegen. Das ist auch sehr etwas, schön, was ich jetzt gelernt habe. Jetzt nicht sofort ablegen und dann nachher weitergehen, sondern einfach mal schnell 10 Minuten wirklich bewusst Pause machen. Kann ich brutal schlecht. Ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch und so ein Aber das muss ich tatsächlich lernen.
Ja, und mir hilft der Kaffee, ganz ehrlich, oder? Kaffee rauslassen, anhocken, Kaffee geniessen, Espresso geniessen, also vielleicht für alle.
Das ist sicher 50 Mal besser als eine Zigarette, weißt du? Von dem her ist das super, das ist sehr gut. Sehr gut.
Nein, Andreas, du hast es natürlich vorbildlich gemäß Dozenten Vorgehen zusammengefasst, perfekt gemacht. Möchtest du noch irgendetwas mit auf den Weg geben?
Ich will dich wieder bald mal sehen, Stefano. Und vielleicht schaffen wir es tatsächlich mal zusammen zu kochen. Das müssen wir eigentlich machen. Was? Also Spaghetti Amatriciana mache ich wirklich gut und Tiramisu ist saumässig gut. Und ich glaube, es endet ja eigentlich dort, wo auch ein Stückchen weit unsere Höcke sich sofort eingerenkt haben, nämlich auf der Tatsache, wir haben gemeinsame, wie soll ich sagen, also ähnliche Vergangenheit. Wir sind beide Secondo, l'Italianità, das spielt halt einfach, spielt eine wichtige Rolle, weil es Teil von der Identität ist. Und wenn du plötzlich merkst, hey, du auch, ah, lässig.
Gemeinsamkeit.
Dann ist eine Gemeinsamkeit, das pattet, das ist schön. Und gleichzeitig sind wir beide mit unserer Familie hier in der Schweiz verankert. Wir werden beide hier bleiben, wir gehen auf keinen Fall zurück. Und ich glaube, ich darf auch sagen, wir haben beide auch die Schweiz sehr, sehr gern und die Menschen, die da sind. Sonst könnte man nicht da sitzen und das machen.
Alles zu verdanken der Schweiz, absolut. Also das
klingt
jetzt vielleicht ein bisschen, ich weiß auch nicht, aber es ist wirklich so. Oder? Also, es ist,
also nicht nur der Schweiz natürlich, sondern eben auch uns selber. Nochmal zurückkommend auf, wer ist verantwortlich fürs Glück. Aber wir haben mit den Mitteln, die uns die schöne Schweiz gegeben hat, haben wir es nicht so verkehrt gemacht bis jetzt.
Gut, Andreas, merci vielmals. Ich würde das eben gerade als Abschluss nehmen, wenn ich auf die Uhr schaue. Du bist auffindbar auf
LinkedIn.
Auf LinkedIn.
Gut. Andreas Luco. Gibt es nur einen in der Schweiz?
Den wir verlinken. Also, Andreas, merci vielmals und einen schönen. Ciao, ciao.
Genau, ciao, ciao.
Stopp. Vergiss nicht, den Podcast zu bewerten und an 3 Kolleginnen und Kollegen weiterzuleiten, damit er so exponentiell wachsen kann, wie die technologischen Fortschritte, wo du tagtäglich damit beschäftigt bist. Merci vielmals für deine Zeit und dass du den Podcast entsprechend auch tust. Hören und bewerten. Tschüss.